Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, es sind heute einige Gäste da. Ich freue mich heute, euch mit dem Wort Gottes zu dienen. Und ich habe heute in der Sabbatschule festgestellt, dass ein Thema, das man eigentlich gut weiß, schon öfters über dieses Thema gesprochen hat, trotzdem so faszinierend sein kann. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Schwestern heute das Thema mir ermöglicht haben, das Thema der Schöpfung aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Denn sie haben sehr emotional oder viele Emotionen mit dem Schöpfungsbericht verbunden. Und das war für mich neu. Und ich habe mich sehr gefreut, heute die Möglichkeit zu haben, über dieses Thema zu sprechen in diesem Kreis. Es war sehr schön. Ich möchte heute mit euch auch über ein Thema sprechen, das eigentlich vielen bekannt ist und vieles darüber gehört wurde und gesprochen wurde, aber trotzdem ein sehr wichtiges Thema. Ich möchte heute über die Bibel lesen. Warum ist es wichtig, die Bibel zu lesen? Ja, ich habe versucht, das Kindern so zu zeigen, dass es wichtig ist, dass wir dadurch stark sind. Ich möchte nochmal auf dieses Thema für euch Erwachsene eingehen. Aber wer von euch war schon am Ozean oder irgendwo am großen Meer, Mittelmeer? Hat es euch fasziniert? Ist für euch faszinierend so das weite Wasser, unendlich weit? Und es ist schön, Ozean vom Weiten zu sehen. Ja, das ist so eine Unendlichkeit an Wasser. Und das ist faszinierend. Aber noch faszinierender ist, wenn man näher rankommt und das aus der Nähe betrachten kann, dann kann man die Wellen sehen, wie sie brechen. Dann kann man sehen, wie die Sonne glänzt am Wasser und wie das Wasser spielt. Vielleicht kann man auch kleine Fische oder Delfine sehen, die aus dem Wasser kommen. Also aus der Nähe ist es noch faszinierender, nicht wahr? Aber wenn man in das Wasser geht, ist es nochmal eine Steigerung, oder? Man kann auch das Wasser spüren, man kann die Kraft des Wassers, der Wellen spüren, man kann drin baden, tauchen. Es ist einfach faszinierend. Und wenn man eine Ausrüstung hat und tauchen kann, untertauchen kann und das Welt der Meere von innen sehen kann, es ist nochmal eine Steigerung, nochmal faszinierend. Hat es jemand von euch gemacht? Getaucht mit Ausrüstung? Marianne, es ist nicht da, ja? Okay. Oder einfach mit Brille oder mit einer Maske, hat es jemand gemacht? Mal Fische gesehen unter dem Wasser oder schöne Pflanzen, ist faszinierend, oder? Was man von der Oberfläche nicht sehen kann. Mario, hast du das gemacht? Ja? Und, hat es dir gefallen? Ja, das ist einfach faszinierend. Genauso ist es mit der Bibel. Man kann die Bibel auf dem Bücherregal sehen und denken, wow, schönes Buch, ich habe schon vieles darüber gehört. Ist ein gutes Buch, da gibt es viele tolle Geschichten, ist eigentlich nicht zu übertreffen an der Bedeutung, schönes Buch. Man kann es auch in der Hand halten und ab und zu drin blättern und vielleicht eine Geschichte lesen und denken, schön, ich mag Bibel. Aber wenn man genauso wie mit Ozean, wie mit einem Meer, wenn man untertaucht, wenn man sich richtig mit der Bibel beschäftigt, wenn man sie liest, wenn man das ans Herz oder ins Herz kommen lässt, dann ist es etwas Faszinierendes, was uns, unseren menschlichen Verstand, unsere Gefühle alles übersteigt und fasziniert. Ich weiß es, das ist meine Erfahrung. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich bin in einem atheistischen Familienhaus aufgewachsen. Meine Großeltern waren Christen, aber sie haben nie mit uns über Religion gesprochen. Meine Großmutter war Analphabet, sie konnte nicht lesen. Mein Großvater hat ab und zu Bibel gelesen und er hatte eine Bibel auf seinem Schreibtisch. Und ich kann mich noch daran erinnern, mit 14 oder 15 habe ich einmal gewagt, die Bibel aufzuschlagen. Ja? Und mit 14, 15, jemand, der nie etwas über Bibel oder über biblische Geschichten gehört hat, ich habe es aufgeschlagen und null verstanden. Ja? Das nächste Mal habe ich die Bibel in 2 oder 3 Jahren aufgeschlagen, wo ich dann in Kontakt mit Christen gekommen bin. Und dann habe ich in die Bibel, in die Welt der Bibel richtig eingetaucht. Und das, was ich gelesen habe, was ich für mich gefunden habe, das hat mich einfach fasziniert und fasziniert immer noch. Und ich möchte heute über dieses Buch mit euch reden. Interessant ist, es gibt in der Bibel zwei Deutungen, zwei Bedeutungen für das Wort Wort. Ja, einmal lesen wir von Jesus Christus im Johannesevangelium, im 1. Kapitel, da heißt es, wird über Jesus Christus gesagt, im ganz ersten Vers, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und im Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter ihnen oder unter uns. Das heißt, Jesus Christus wird hier in diesem Kontext als Wort genannt. Und dieses Wort wird Mensch, kommt auf diese Erde und lebt mit Menschen. Das heißt, so wie Jesus zu Menschen kam, hat sie berührt, kann man sich vorstellen, dass das Wort Gottes von Gott gekommen zu uns Menschen kommt und berührt uns, versucht mit uns eine Nähe zu schaffen, Beziehung aufzubauen. Noch in einem anderen Kontext wird das Wort als Wort Gottes betrachtet, gesehen. Und an vielen Stellen sehen wir die Kraft des Wortes Gottes. Ich möchte mit euch einen Vers aus Jesaja, aus dem Prophet Jesaja lesen. Kapitel 55, Vers 11. Kapitel 55, Vers 11. Da heißt es, also soll das Wort, so aus meinem Munde geht, also aus dem Munde Gottes, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt und soll ihm gelingen, dazu ich sende. Das heißt, hier heißt es, wenn Gott ein Wort spricht, genauso wie bei der Schöpfung, da entsteht etwas. Und wenn Gott ein Wort sendet, dann tut es das, was Gott möchte. Also in dem Wort Gottes ist eine unglaubliche Kraft. Ich sage jetzt nichts Neues, ich weiß, das wisst ihr schon, aber wir müssen auch den Kontext verstehen. Jesus Christus als Wort Gottes kommt zu uns und das gesprochene Wort Gottes, ja, was etwas bewirkt, und Jesus Christus verbindet in sich beides, sich selbst als Fleisch gewordenes Wort und das Wort Gottes. Und das werden wir noch gleich sehen. Warum? Ich möchte mit euch noch eine Stelle lesen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. 1. Petrusbrief, Kapitel 1 und dort Vers 23. Im 1. Brief, Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 23 heißt es, als die da wiedergeboren sind, also er spricht von Christen, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt in Ewigkeit. Und hier lesen wir auch, dass das Wort Gottes lebendig ist und das uns neu erschafft. Genauso wie Schöpfung, wie wir heute gesprochen haben, Gott hat geschaffen. Genauso durch sein Wort, durch die Bibel, indem wir die Bibel lesen, spricht Gott zu uns und er verändert uns von innen. Noch eine Bibelstelle im Hebräer 4, Vers 12, allen bekannte Stelle, dass das Wort Gottes, dass das Wort Gottes stark ist, wie heißt das hier genau? Lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Es ist interessant, dass es mit einem Schwert verglichen wird. Das ist kein scharfer Schwert, es ist schwer. Also mit diesem Schwert, wenn man das auf den Kopf oder irgendwo bekommen hat, wurde alles gebrochen, was im Wege stand. Aber es ist sehr spitz. Und so wie ein Schwert, es kann auch durchdringen. Ja, es ist in dem Sinne kein schönes Beispiel. Umbringen ist nicht gut. Aber die Wirkung des Schwertes ist unglaublich. Und Paulus vergleicht das Wort Gottes mit dem Schwert, dass es so machtvoll ist, so kräftig ist, dass es in uns geistlich gesehen hindurchdringt, bis es scheidet Mark und Bein, heißt es, und weist die Gedanken der Menschen. Das heißt, das Wort Gottes ist nicht nur hier geschriebenes Wort, sondern das hat Kraft, das geht in uns durch, in unsere Herzen, in unsere Gedanken, und das Wort kann uns von innen aus verändern, uns schöner machen, uns vollkommener machen. So eine Wirkung hat das Wort Gottes. Und interessant, dass Jesus Christus beides in sich verbindet. Er sagt im Johannesevangelium Kapitel 5, auch eine bekannte Stelle, wir werden heute nur bekannten Stellen lesen, Johannesevangelium Kapitel 5, Verse 38 und 39. Und da heißt es, und er spricht zu Zuhörern, zu Pharisäern, glaube ich, zu Schriftgelehrten, und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnend, ja, das Wort Gottes haben sie nicht in sich wohnend, Denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat, meint damit sich selbst. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Interessant ist, dass Jesus Christus hier sich selbst als Wort, das von Gott gekommen ist, und das Wort Gottes verbindet. Das heißt, in Jesus Christus ist das Gesandte, er als Mensch auf die Erde gekommen ist, und das gesprochene Wort miteinander verbunden ist. In Jesus Christus ist das eins. Und er sagt ihnen, ja, ihr wisst es, dass indem ihr die Schriften erforscht, das ewige Leben bekommen könnt. Er sagt, das ist richtig, das sollt ihr tun. Aber es ist wichtig, dass ihr nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch mich als den Gesandten von Gott Gesandten in diesen Schriften erkennt. Und das ist schön, wenn man die Bibel liest und Jesus Christus erkennt. Als er das gesagt hat, gab es das Neue Testament in der geschriebenen Form noch nicht, nur das Alte Testament. Und er sagte, im Alten Testament, sagt er, wenn ihr die Schriften lest, dann könnt ihr mich dort erkennen. Nicht nur an manchen Stellen, sondern an vielen Stellen. Im Johannes 6, wir bleiben noch kurz im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 6 spricht Jesus ab Vers 31 spricht er bis Ende des Kapitels fast über das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und damit meint er sich selbst. Die Menschen damals sagten, früher unsere Väter haben Manna in der Wüste gegessen. Was gibst du uns oder wie beweist du, dass du von Gott kommst? Und sie verweisen, dass Gott ihnen direkt Manna vom Himmel zum Essen gegeben hat. Was sagt Jesus? Sie haben es gegessen und sind gestorben. Wenn ihr mich esst, wenn ihr mich in euch aufnehmt, dann werdet ihr nicht sterben, ihr werdet ewig leben. Und Jesus sagt, wenn ihr mich als gesandtes Wort, auch als gesprochenes Wort in euch aufnehmt, dann werdet ihr ewig leben. Interessant ist, wie hat Manna geschmeckt? Was heißt es von Manna? Das, was sie gegessen haben, wie hat es geschmeckt? Wie Brot mit Honig. Interessant, ja, dieser Ausdruck. Ich mag selber persönlich sehr Brot mit Honig. Das schmeckt mir sehr gut. Wir haben heute auch über Honig gesprochen in der Sabbatschule. Das ist was Leckeres. Ja? Und Manna hat so geschmeckt, etwas süßlich. Ich weiß nicht, wie stark süß das war, aber das war etwas Schönes. Und wenn Jesus sich mit der Manna vergleicht und sagt, ich bin besseres Manna, dann sagt, wenn wir Jesus Christus in uns aufnehmen, indem wir die Schriften studieren, ist es etwas Süßes, etwas Angenehmes. Ich weiß nicht, welche Essgewohnheiten ihr habt, ob ihr schnell esst oder langsam esst. Ich habe früher sehr schnell gegessen. Ich habe einfach alles runtergeschluckt und meine Tante hat sich immer an den Kopf gefasst, du machst dich kaputt, deinen Magen. Ist dann auch letztendlich geworden, dass ich meinen Magen ein bisschen dadurch kaputt gemacht habe. Aber dann habe ich gelernt, langsam zu kauen. Und wer das von euch praktiziert, vielleicht kennt ihr, man kann sogar Sachen, die nicht süß sind an sich, zum Beispiel Brot, wenn man lange dran kaut, dann wird es irgendwann leicht süßlich. Ja? Weil Kohlenhydrate, Fructose oder Glucose, ich kann jetzt das euch nicht biologisch richtig erklären, also Kohlenhydrate erhalten Glucose oder Fructose, wenn man lange dran kaut, dann wird es gespalten, ja? Und dann kommt diese Süße raus. Und das ist für mich vielleicht so ein Bild, wie wir mit der Bibel, mit dem Wort Gottes umgehen. Wenn ich schnell, flüchtig einfach lese, so schnell alles runtergeschluckt, dann bringt es mir nicht viel. Aber wenn ich mit Genuss die Bibel lese, langsam, ich versuche zu verinnerlichen, was ich gerade gelesen habe, dann versuche ich auch im Alltag die Verbindungen zu sehen von der Bibel zu meinem alltäglichen Leben, dann kommt diese Süße raus, dann gewinnt es noch, dann wird es schmackhaft wirklich. Und dann sehne ich mich jedes Mal danach, die Bibel wieder zu lesen. Ich habe einen Freund, der kommt aus Indien. Hat jemand von euch mit Indern oder bei Indern gegessen? Keiner. Ja, Ingrid, du weißt es wahrscheinlich, wenn du einmal gegessen hast, musst du mindestens noch einen Nachschlag bekommen, nachholen, mindestens einmal. Also wenn du das gemacht hast, dann heißt es hat dir geschmeckt. Aber sie werden dich zwingen, noch drittes Mal nachzuholen. Und wir, Elena und ich, lebten ein Jahr in England und da haben wir uns mit einer Inder-Familie angefreundet. Und ich liebe indisches Essen, Aber das war schlimm, wie sie uns gezwungen haben zu essen. Und ich hatte ein bisschen Probleme mit meinem Magen. Wenn ich zu viel esse, dann bekomme ich Krämpfe. Und ich habe gesagt, Leute, ich darf nicht. Aber es hieß für ihn, wenn du keinen Nachschlag nimmst, dann heißt es, das Essen hat dir nicht geschmeckt. Und dann haben sie wirklich sehr ernst gemeint. Ja? Und einfach höflich zu sein, habe ich noch was genommen. Und einmal gab es Situationen, wo ich in ihrem Haus Magenkrämpfe bekommen habe. Und das ist dann für mich 20, 30 Minuten starke Schmerzen. Ich liege auf der Couch, ich konnte mich nicht bewegen. Und sie haben das gesehen. Und das war für mich die Erlösung. Sie haben mich nie mehr gezwungen. Ich durfte dann nur einmal einen vollen Teller haben, einmal. Und der Freund, der indische Freund, sie essen viel. Er sagt, du musst schnell essen, ja, weil wenn du isst, nach 20 Minuten gibt dein Gehirn das Signal, dass du satt geworden bist. Und wenn du in diesen 20 Minuten viel gegessen hast, es kann zu viel sein, aber dein Gehirn registriert noch nicht, dass du schon genug gegessen hast. Daher die andere Alternative, die bessere und die beste Alternative ist, langsam zu essen. Und man kann wenig essen und in 20 Minuten den Sättigungsgefühl haben. Ja? Genauso ist es mit der Bibel. Es kommt nicht auf die Menge an, es kommt oft auf die Tiefe an. Ja? Wie tief lese ich die Bibel? Wie tief dringt sie in mein Herz hinein und was sie in meinem Herzen bewirkt? Das ist das Faszinierende an der Bibel. Ich brauche nicht viel, damit es in mir eine Wirkung bewirkt. Noch eine interessante Stelle in Matthäus 4, Vers 4, wo Jesus von Satan versucht wird. Und die erste Versuchung sagt Satan, mache aus diesen Steinen das Essen. Mache Brot aus diesen Steinen. Du bist jetzt hungrig, du brauchst etwas zu essen. Hat er richtig erkannt, aber was sagt Jesus? Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Und damit meinte auch das Wort Gottes, die Bibel, das ist die richtige und die wertvollere Speise, die wir als Menschen brauchen. Und Jesus sagt, das ist das, was ich jetzt brauche, was ich in mich aufnehmen kann. Ja? Hier macht Jesus einfach uns klar, die Wertigkeit, die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Auch wenn ich verhungere, ist es trotzdem das Essen, was wir essen, in dem Moment trotzdem nicht so wichtig ist wie das Wort Gottes. Das ist wichtig, dass es in uns hindurch dringt und das schafft, was Gott möchte. Wenn wir die Bibel lesen, das Alte Testament lesen, vielleicht ist es euch auch schon passiert, wo ihr denkt, langweilige Passagen, ja, wenn so Namensregister kommen oder irgendwelche Gesetze, da braucht man manchmal langen Atem. Aber erstaunlich ist, dass man sogar in solchen Passagen, in solchen Bibelabschnitten sehr erstaunlich interessante Sachen finden kann. Ich möchte euch jetzt ein paar Beispiele nennen. Das ist jetzt keine Exegese, versteht mich bitte richtig. Das sind manchmal Allegorien. Ja, wie Jesus sagte, wenn ihr in der Schrift sucht, werdet ihr mich finden. Und das gibt euch das ewige Leben, dass wir im Alten Testament an vielen Stellen Jesus Christus selber erkennen und sehen können. Und das macht das Bibelstudium für mich persönlich umso interessanter, umso spannender. Ich möchte jetzt einfach ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel Namensregister im ersten Buch Mose, Kapitel 5. Da wird der Geschlechtsregister von Adam bis Noah, bis Noah gegeben. Und wenn man sogar das liest, sogar in diesem Abschnitt, in diesem Namensregister, ist Evangelium versteckt. Was heißt versteckt? Ist enthalten. Weil jeder hebräische Name hat eine Bedeutung. Und wenn man die Namen übersetzt und aneinander reiht, so wie sie aufgeschrieben sind, so können wir erkennen, dass hier in diesem Kapitel, in diesem Namensregister, das Evangelium kurz erklärt wird. Hat das jemand schon mal gehört oder selber drauf gekommen? Okay, also ich werde jetzt nicht, wenn das interessiert, ihr könnt nachher zu mir kommen. Zum Beispiel Adam, was heißt Adam? Mensch. Genau, Adam heißt Mensch. Und so hat jeder Name eine Bedeutung. Ich lese jetzt einfach vor, was rauskommt, wenn man die Namen ins Deutsche übersetzt, ja, und aneinander reiht. Es kommt folgender Satz raus. Der Mensch ist gesetzt in Elend und Klage. Elend ist zum Beispiel zweiter Name Enos, Kanan heißt Klage. Der Gottespreis ist, er steigt herab als Geweihter, überwindet den Tod und bringt Kraft und Ruhe. Als ich das gelesen habe, habe ich erstmal nicht geglaubt, dass es wirklich so ist. Dann habe ich, man hat im Studium auch neben vielen anderen Sachen ein bisschen Hebräisch gelernt. Ich habe dann auch im Wörterbuch nachgeblättert. Viele hebräische Wörter haben mehrere Bedeutungen. Ja, man kann einfach je nachdem, welches Wort anwenden oder welche Übersetzung. Und ich war erstaunt, dass es wirklich diesen Sinn ergibt. Und das ist das Faszinierendste an der Bibel, wenn man hineintaucht, wenn man studiert, wenn man sucht, wenn man grabt, dann kommen solche erstaunlichen Sachen. Und das ist nichts anderes als Evangelium. Das, was Jesus Christus auf diese Erde gebracht hat. Er hat uns Frieden, Frieden mit Gott und Ruhe in unseren Herzen gebracht. Ich werde jetzt noch ein paar Beispiele nennen, einfach um euch schmackhaft zu machen, wie wir Bibel lesen können und was es uns bringt. Es heißt von Jesus, dass er der zweite Adam ist. Ja? Römer, Paulus geht im Brief Römer darauf ein, durch Adam haben wir alle Tod bekommen, durch Jesus Christus als zweiten Adam bekommen wir Leben. Und so gibt es viele Persönlichkeiten im Alten Testament. Was können wir von Abel sagen? Kann der Jesus zweiter Abel sein? Wenn wir die Geschichte von Abel anschauen, der Abel wurde von seinem Bruder umgebracht. Warum? Weil er besseres Opfer gebracht hat. Ja? Jesus Christus kommt auf diese Erde und er bringt besseres Opfer. Mit seinem Leben zeigt er, dass er besseres Opfer hat, als es damals üblich war. Und was geschieht mit ihm? Von wem wird er umgebracht? Er sagt, ich bin in mein Eigentum gekommen und die Meinen nahmen mich nicht auf. Ja? Also man kann hier auch so allegorisch, das ist keine Exegese, bitte verwechselt das nicht, allegorisch sehen, dass Jesus auch zweiter Abel ist. Was ist mit Abraham zum Beispiel? Kann Jesus zweiter Abraham sein? Abraham kam in ein fremdes Land. Er verließ sein Zuhause, da wo er aufgewachsen ist, sein Verwandtschaftshaus und er zieht in ein fremdes Land. Für Jesus Christus, er hat diese Erde geschaffen, aber für ihn hieß es, er verlässt die Herrlichkeit, er lässt es beim Vater und kommt in ein anderes, ein fremdes Land auf diese Erde, genauso wie Abraham damals gekommen ist, um die Menschen, die um ihn herum gewohnt haben, zu segnen. Deswegen wird dem Abraham auch die Verheißung gegeben, in deinem Namen oder in deinem Samen werden die Völker gesegnet. Genauso durch Jesus Christus werden die Völker auf dieser Erde gesegnet. Aber wenn man David vielleicht zum Beispiel als Beispiel nimmt, ist David der zweite oder ist Jesus der zweite David? Interessant ist, dass der David sich um die Schafe seines Vaters zu Hause kümmert. Genauso wie Jesus im Himmel ist und er kümmert sich um viele geschaffene Planeten, Menschen oder Lebewesen, die da sind, um die Engel, er kümmert sich darum. Das ist seine große Herde. Jesus kümmert sich darum. Und das heißt, dass der David Löwe und Bären sogar gesiegt hat. Nicht wahr? Lesen wir in der Bibel, dass der David so stark war, Gott hat ihm so viel Kraft gegeben, sogar Löwen und Bären zu siegen. Was heißt es von Jesus Christus, als er den Kampf im Himmel führt? Hatte jemanden gesiegt im Himmel? Er hat gesiegt. Ja? Offenbarung 12 lesen wir diesen Drachen, der dann vom Himmel hinausgeworfen wird. Jesus hat dort gesiegt. Und dann kommt David von seinem Vaters Haus zu seinen Brüdern. Was sagen seine Brüder zu ihm? Der David, entschuldigt, habe ich David Daniel gesagt. Der David kommt zu seinen Brüdern, als sie im Krieg sind. Was sagen seine Brüder zu ihm? Der Träumer kommt. Ja? David, was machst du hier? Die sagen mit anderen Worten, David, was machst du hier? Geh nach Hause, du bist noch zu jung, du hast hier nichts zu suchen. Als Jesus auf diese Erde gekommen ist, wie sind Menschen mit ihm umgegangen, die Führer damaliger Zeit? Die sagen, Jesus, geh weg von hier. Du störst uns, unsere Pläne zu verfolgen. Geh weg von hier. Aber was macht David? Der besiegt den stärksten Feind damals, den Goliath. Und Jesus besiegt am Kreuz den stärksten Feind. Und wenn wir versuchen, die Bibel so zu lesen und Jesus auch im Alten Testament, im Neuen Testament zu erkennen und auf den Geschmack zu kommen, dass dann diese Süße rauskommt, dann ist für mich meine persönliche Erfahrung, das ist das beste, das schönste Buch, was wir lesen können, weil dieses Buch uns den Sinn des Lebens zeigt. Es zeigt uns nicht nur unseren Zustand, unsere Vergangenheit, sondern gibt uns auch viele Verheißungen in die Zukunft. Und ich möchte euch durch diese kurze Predigt, durch diese Gedanken einfach ermutigen und euch auffordern, versucht bewusst die Bibel zu lesen, in diese Welt der Bibel, der Schönheit einzutauchen. Und wenn wir erstmal eintauchen, dann können wir spüren, können wir anfassen, wie faszinierend dieses Buch ist. Wenn ich das nur von Weitem beobachte, kann ich sagen, das ist schön. Aber wenn ich anfange, mich täglich mit diesem Buch zu beschäftigen, dann verstehe ich, was das für ein faszinierendes und tolles Buch ist. Und ich möchte euch dabei Gottes Segen wünschen, dass ihr jeden Tag auf diesen Geschmack kommt und dass ihr einfach verändert werdet durch die Kraft dieses Buches. Gottes Segen euch. Amen.